wir können auch ein bisschen Smyrner sein. So hat Matthias Clausen vor 2 Wochen seine Predigt zur Gemeinde in Smyrna beendet. Und ich frage mich, ob wir heute auch enden. Wir können auch ein bisschen Pergamon sein. Ich würde gerne mal ein kleines Stimmungsbild einholen von euch. Ich habe gehört, einige Hauskreise haben den Predigtext schon vorbereitet. Ich bin gespannt, was ihr gleich sagen werdet. Denkt ihr, Pergamon ist für uns eine Vorbildgemeinde, so wie Smyrna das ist oder wie Matthias uns das da ausgelegt hat? Oder ist Pergamon eine Gemeinde mit Licht und Schatten, wo wir beides finden? Oder eher so gar kein Vorbild, sondern eher eine Warnung? Was sagt ihr? Mal kurz Handzeichen dazu. Wer ist für Vorbildgemeinde? Keiner? Okay. Wer ist für Licht und Schatten? Das sind Teile von dem Hauskreis, wenn ich das so sehe. Und wer ist für gar kein Vorbild? Da gibt's auch einige. Okay, spannend. Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen und ob ihr eure Meinung im Laufe des Vormittags nochmal vielleicht überdenkt. Diejenigen, die schon gelesen haben, sind ein bisschen im Vorteil und deshalb will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wir lesen den Predigttext gemeinsam. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, dass du dort wohnst, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, von den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden, um mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Was sagt ihr, nachdem wir gelesen haben? Wer möchte seine Meinung vielleicht noch mal ändern? Auch keiner. Spannend. Okay. Die Sendschreiben an die Gemeinden der Offenbarung. Wir haben es schon häufiger gesagt bekommen, die sind nach einem gewissen Raster aufgebaut und an dem Raster wollen wir uns heute auch ein wenig entlanghangeln. Es geht ja immer so ein bisschen so, am Anfang gibt es eine Kurzvorstellung von Jesus, so eine Art Visitenkarte. Wie stellt er sich vor mit dem Kernthema der Gemeinde? Dann gibt es was, was gut läuft. Es gibt ein Lob. Dann gibt es was, was weniger gut läuft, einen Tadel. Der Aufruf zur Umkehr und am Ende einen Zuspruch. Fangen wir also mit der Visitenkarte an. Wie stellt Jesus sich vor? Der Auftraggeber für diese Nachricht an die Engel der Gemeinden in Pergamon nimmt nicht eine der, also ich meine, die Auswahl wäre ja groß der Beschreibungen, die Jesus wählen könnte. Licht der Welt, Friedensbringer, Auferstandene, der für dich ans Kreuz gegangene. Aber nein, wir haben hier nicht so den Kuschel-Jesus, sondern eher den Jesus, der sich um seine Gemeinde sorgt, um seine Menschen besorgt ist und sich wie bei der Tempelreinigung kämpferisch gibt. Auf der Visitenkarte steht der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht. Der, dem das Schwert zur Verfügung steht. Das zweischneidige Schwert begegnet uns noch ein paar Mal im Neuen Testament. Und es steht immer in Verbindung mit Gottes Wort. Im Epheser 6, in der Waffenrüstung, und in Hebräer 4, da wird es als lebendig, aktiv und scharfes Wort Gottes gesehen. So geht es im Sendschreiben an die Pergamoner um das Wort Gottes, um das, was gelehrt wird, um das, was der Inhalt des Glaubens ist. Und Jesus setzt gleich am Anfang einen recht scharfen Ton. Das Schwert ist ja kein Spielzeug, mal eben Tafelrunde spielen war nicht, sondern ein Richtwerkzeug. Was war also in dieser Gemeinde los? Ich weiß, wo du wohnst. Anders als in den anderen Sendschreiben geht es nicht so sehr um die Taten der Gemeinde, sondern um den Ort, die Stadt, in der die Gemeinde ist. Warum? Was ist an dieser Stadt so besonders? Es ist die nördlichste der 7 Städte, die Sendschreiben bekommen. Wirtschaftsstrategisch nicht gut gelegen. kein Hafen, keine Handelsstadt, aber eine Stadt der Kultur. Berühmt und bekannt wegen der Bauwerke, die da zu finden waren, und wegen der großen Bibliothek. 200.000 Bände, Handschriften, Pergament, Schriften soll es dort gegeben haben. Und ich habe mal geschaut, was das für eine Zahl ist. Ich habe versucht, wie viele haben wir hier in unserer Uni-Bibliothek. Und an Medien finden sich bei uns 4.200.362 Bände, aber lediglich 3.093 Handschriften. Das heißt, damals gab es natürlich keinen Buchdruck, ne? Also wir sind ja deutlich vor unserer Zeit. Ein Ort der Kultur, ein Ort des Lesens, ein Ort, in dem es sich um, was wir heute das Buch nennen, gedreht hat. Ein Wissens- und Kulturzentrum, ein bisschen wie unsere Unistadt Marburg vielleicht. Pergamon war aber auch eine Religionsstadt, lag an einen Hügel angelehnt, wo diverse Tempel und Kultstätten zu finden waren. Auch der umstrittene Pergamonaltar, den man ja teilweise in Berlin sehen kann. War mal jemand in dem Pergamonmuseum? Oh ja, okay, also ihr wisst, wovon ich spreche. Genau, der war dort auch zu finden. Den konnte man nicht übersehen, so groß, wie er über der Stadt brachte. Zeus und Athena waren die Gottheiten, die man verehrt hat, aber auch nur einige von denen, denn damals waren es viele. Darüber hinaus war Pergamus eine Kaiserstadt, ein wichtiger Ort des Kaiserkults. Und das Resümee, das unser Text zieht, ist die Stadt, in der der Thron Satans ist. Eine Hochburg Satans. Das ist jetzt wenig Touristenbroschüren tauglich. Ne? Sin City könnte man es heute vielleicht nennen, lädt nicht unbedingt dazu ein. Pergamon als kultischer, als weltlicher Ort und damit ein Ort der Gefahren für Christen mit in sich hatte. Ich habe eben gesagt, ein Ort des Kaiserkults. Das hieß, man musste bekennen, wenn man in dieser Stadt lebte, der Kaiser ist Herr. Wie schwierig für eine Gemeinde, wo Jesus ist Herr, doch das Bekenntnis ist. Leider wissen wir nicht, wie sie aus diesem Zwiespalt rausgekommen sind, aber wir wissen, dass sie es geschafft haben, dass sie es hingekriegt haben. Denn das Lob stellt klar, sie halten sich an dem Bekenntnis, am Namen Jesu fest. Dein Glauben ist stark. Du verleugnest nicht. Es ist ein Lob an die Gemeinde. Ihr haltet an mir fest, trotz eines Kontextes, der Christen gegenüber nicht positiv gesinnt war. Sie zeigen sich als die zu ihm gehören, dadurch, dass sie an ihrem Glauben festhalten. Sind loyal zu Jesus und zu der Botschaft, die er in diese Welt gebracht hat. Die Botschaft, die sagt, Jesus, der lebendige Sohn Gottes, wurde Mensch, war sich nicht zu schade, für seine Freunde, für seine Nachfolger, für ihren Fehlverhalten ans Kreuz zu gehen, für Schuld zu sterben, ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Der Glaube daran, dass das Vertrauen auf Jesus Rettung und Heimat ist, trotz schwieriger Umstände. Hans Markus hat in der ersten Predigt zu dieser Reihe, hat er von dieser Frau erzählt, die er persönlich kennt, die trotz der Situation, in der sie war, trotzdem, dass sie eingesperrt wurde von ihrer Familie, am Glauben festgehalten hat. Trotz der Umstände. Wenn wir jetzt auf unsere Umstände schauen, sind die ja nicht gar so schwer. Wir werden nicht verfolgt, wir leben nicht in einem Land, in dem der Kaiserkult oder Bundeskanzlerkult vorherrscht, sondern wir leben ja in relativer Freiheit. Aber wir leben in einer Zeit, in der Wahrheit angezweifelt wird, in der es nicht immer einfach ist, zu Gottes Wort zu stehen und dies sogar zunehmend unangenehmer wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die Christen gegenüber nicht immer wohlgesonnen ist. Die Götzen unserer Zeit heißen nicht Zeus und Athena, sondern ich. Ich und ich. Und meins. Egoismus, Materialismus sind das, was uns prägt. So bin ich mir sicher, dass auch wir in den unterschiedlichen Kontexten, in denen wir drinnen stehen, herausgefordert sind, Zeugen zu sein. Unserem Glauben nicht zu verleugnen und festzuhalten. Loyal zu sein zu dem, was Jesus für uns getan hat. In dem Ort, an dem wir wohnen. Vielleicht am Gartenzaun im Gespräch mit eurem Nachbarn, der die Dinge ganz, ganz anders sieht, als ihr sie sieht. Vielleicht heute Morgen schon beim Frühstück, wo ihr die ein oder andere Diskussion hattet. Vielleicht bei unseren Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz. Wir kennen doch den Druck, den man fühlt, den die Klassenkameraden aufbauen, die Arbeitskollegen, die Clique oder vielleicht sogar der Chef. Wie? Du machst sowas nicht? Oder sowas machst du? Jetzt könnt ihr ja sagen, mehr Ehrlichkeit, ja, du arbeitest doch im christlichen Setting, wovon du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Und ich glaube, dass vieles im christlichen Setting einfacher ist, ja, aber dir ist auch nicht alles kuschelig. Und da kommen wir gleich nochmal zu, wenn es um den Tadel geht. Aber ein Ort, wo ich das immer wieder erlebe, dass wir als Christen herausgefordert sind, starke Zeugen zu sein, ist der Kontext. Unser Buchcafé in der Oberstadt, wo Leute mit Fragen, wo Leute mit Anklagen kommen und sagen, so sollte es nicht laufen, ihr macht das falsch, ihr lauft da in die falsche Richtung. Also, du hältst am Bekenntnis zu mir fest, wieder zurück nach Pergamon, dein Glauben hast du nicht verleugnet, ein Lob, ein Zuspruch, auch für uns, wenn du das sagen kannst, dann lass dieses Lob in dein Herz fallen. Well done, wenn du an deinem Glauben festhältst, well done. Und gleichzeitig ist für mich da auch immer so ein Ansporn drin, wenn ich sowas lese. Weiter so. Verbunden mit einer Herausforderung. In deinem Umfeld, in meinem Umfeld, klar erkennbar als Christ zu sein. Und ich habe es eben schon angedeutet, dass es in der christlichen Bubble nicht immer einfach ist, erkennen wir spätestens, wenn wir auf den Tadel schauen, den wir in dem Text finden. Anders als in Smyrna und in Ephesus gibt es hier auch innergemeindliche Herausforderungen, neben dem Druck, der von außen kommt. Denn es heißt, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest unter dir, in deiner Mitte, die Anhänger der Lehre Bileams. Da gab es also in Pergamon Leute, die eine Alternativlehre propagandierten, die etwas vertraten, was mit dem, was Gottes Wort sagt, nicht mehr übereinzubringen war. Und um das ein bisschen zu verstehen, machen wir einen Mini-Abstecher in die Wanderjahre Israels. Zurück zu Bileam, der von Balak, und das ist nicht Balak, der Fußballspieler, sondern das ist der König der Moabiter, eines benachbarten Volkes, der wurde angeheuert, das Volk Gottes zu verfluchen. Konnte er nicht, weil Gott es ihm verboten hat, und auch wenn er es sehr gerne wollte. Und er hat immer Segensworte gesprochen statt Verfluchung. Und dann kam die zweite Strategie. Wenn schon nicht verfluchen, dann verführen. Kompromisse eingehen lassen. Von dem abkehren, was ursprünglich ausgemacht ist. Und sich in die Riten und das, was die umliegenden Völker so machen, einfach mal mitschwimmen und angliedern. Deshalb, Bileam gibt den Rat, die Beziehung zu Gott so zu belasten, dadurch zu belasten, indem sie Götzenfleisch essen sollten und unsittliche sexuelle Handlungen begehen sollten. Also etwas tun, was Gott nicht gut findet. Und so bezieht sich der Tadel für die Gemeinde in Pergamon wohl auf Menschen, die einen Lebensstil hatten, oder einen Lebensstil propagierten, nicht nur selber hatten, sondern auch für gut befanden, der auf falschen Werten und anderen Lebensentwürfen, nicht christlichen Lebensentwürfen basierte. Die Stolpersteine der Israeliten in der Wüste waren Sex und Konsum. Kurzzeitige Bedürfnisbefriedigung und Erfüllung von Sehnsüchten und Konsum von Dingen, die nicht gut tun. Und Teilen der Gemeinde in Pergamon ging es wohl ähnlich. Und auch heute sind wir an ähnlichen Stellen leicht verführbar. Wir verlieren schnell die Ewigkeitsperspektive aus den Augen und besonders dann, wenn vermeintlich Verlockendes vor unseren Augen steht. Und hier kommt in unseren Text die klare, deutliche, dringliche Aufforderung zur Umkehr. Kehrt um, kommt zurück, denn barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lauft nicht den falschen Ideen und den falschen Lehren hinterher und duldet sie auch nicht unter euch. Und es ist hier kein Stoppschild, sondern ein Sackgassenschild. Eine Dead-End-Street, die dort gezeigt wird. Denn die führt nicht zum Leben. Deshalb bedeutet umkehren nicht mal eben stoppen, was ein Stoppschild ja hat, ne? Im Anhalten, 1, 2, 3 zählen und weiterfahren, möglichst in die gleiche Richtung. Nee, es geht um eine Sackgasse, da geht es nicht weiter, das führt nicht zum Leben. Das heißt umkehren. Ein Sinneswandel, der in eine andere Richtung geht. Bitte wenden ist angesagt. Und wir als Gemeinde, als Einzelne, können Brückenbauer sein in diesem Prozess des Wendens. Auf dem Weg zu Jesus zurück. Wir werden gleich Abendmahl feiern, im Gedenken daran, was Jesus für uns getan hat, ans Kreuz gegangen ist, gelitten hat und für uns gestorben ist. Und das ist ein erster Schritt, wo so eine Umkehr passieren kann. Ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt auf Jesus zu. Am Ende des Sendschreibens finden wir noch einen Zuspruch. Verborgenes Manna und ein weißer Stein mit einem Namen drauf. Ein Zuspruch, der, wie in der Offenbarung an so manchen Stellen, die Bildhaftigkeit, also wo die Bildhaftigkeit so wirklich zuschlägt. Es würde zu weit führen, alle Erläuterungen zu diesen beiden Dingen hier euch vorzutragen. Deshalb möchte ich euch vielleicht zwei Dinge, die ich in dem Manna und in dem Stein sehe, weitergeben. Letztlich geht es wohl darum, dass denen, die umkehren, die überwinden, die siegreich aus dem Kampf, wie es im Bibeltext heißt, hervorgehen, Versorgung zugesprochen wird. Versorgung, die sich heute uns noch nicht erschließt. Versorgung, die mit Jesus zu tun hat, denn er ist das Brot vom Himmel. Und es geht um eine Belohnung, um ein Geschenk, einen weißen Stein, etwas, das wir bekommen, das mit Reinheit assoziiert ist, weil in der Offenbarung ist weiß die Farbe der Reinheit. Es geht um einen Namen, um eine Identität, die ganz nah mit Jesus verbunden ist, die von ihm uns zugesprochen wird. Zugehörigkeit, Heimat bei ihm. Also, ist Pergamon eine Vorbildgemeinde? Ist Pergamon kein Vorbild oder gibt es Licht und Schatten? Ich würde denken, dass zwei Dinge mit in unseren Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag, Freitag, Samstag bis zum nächsten Sonntag hineinkommen können. Ich bin begeistert davon, dass trotz der widrigen Umstände Pergamon eine Gemeinde ist, die am Glauben festhält, die an der Lehre, an der Wahrheit, an Jesus dran ist und die dafür gelobt wird. Dieses Lob können wir mitnehmen, in den Situationen, in denen es uns gelingt, für Jesus einzustehen. Das können wir in unser Herz fallen lassen als well done. Es kann uns ein Ansporn sein, dann, wenn es gerade mal knackt mit dem Nachbarn und nicht so gut funktioniert und wir denken, oh, jetzt wäre wegdücken so viel einfacher. Da kann es uns ein Ansporn sein. Oder eine Herausforderung, wenn du bislang vielleicht in deiner Clique, in deiner Klasse noch gar nicht gesagt hast, dass du Christ bist. Und der Hinweis, wachsam zu sein. Bei all dem, was wir hören, bei all dem, was wir erzählt bekommen, wachsam zu sein, ob das mit dem übereinstimmt, was Jesus uns lehrt. Nah an ihm dran zu sein. Genau hinzuschauen und nicht falschen Lehrern auf den Leim zu gehen. Und der Schlüssel dazu ist die Beziehung zu ihm. Dass wir nah an ihm dran sind. Dass wir mit ihm regelmäßig in Kontakt sind. Dass wir sein Wort kennen und ihm nachfolgen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns beten. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke, dass wir zu dir kommen können als deine Kinder. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du lobst. Und dass du dir wünschst, dass wir an dir dran sind. und dass wir deine Zeugen sind in dieser Welt. Rüste du uns aus mit dem, was wir dafür brauchen. Gib du uns neue Weisheit und Kraft als Gemeinde, als Einzelne. Und Herr, da wo es schwierig ist, brauchen wir dich. Umso mehr, denn aus unserer Kraft können wir es nicht. Danke, dass du da bist und uns Kraft geben möchtest. Und Herr, wir wollen uns immer wieder neu auf dich ausrichten und dich ins Zentrum stellen, umkehren zu dir. Bei dem, wo wir falsch laufen, bei dem, wo wir falschen Gedanken hinterhergehen, wollen wir dich ins Zentrum stellen und dich um Vergebung bitten, Buße tun. Danke, Herr, dass du gnädig, barmherzig und voller großer Güte bist. Amen.